Ja, Gott ist gut. Fühlt sich manchmal so an, fühlt sich manchmal nicht so an, stimmt aber immer. Gebet und Fasten, Teil 3. Wir schauen uns heute mal den vielleicht bekanntesten und klassischsten Text an über das Fasten für uns als Christen, weil es von Jesus stammt. Und zwar aus einer der wichtigsten Reden, die er überhaupt je gehalten hat, aus der sogenannten Bergpredigt. Und da hat er ja so seine Grundsatzerklärung, seine Regierungserklärung abgegeben, wie er sich das so vorstellt, dass man hier auf Erden lebt. Und da hat er auch über das Fasten gesprochen. Matthäus 6, 16 bis 18. Wenn ihr fastet, ich lese nach der neuesten Luther-Übersetzung, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen, wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Ich hatte so ein bisschen meine Mühe mit diesem Text, weil er ist ein bisschen kurz, er ist total bekannt, er ist mir total bekannt. Wer länger Christ ist und so seine Bibel liest und vielleicht auch mehr das Neue als das Alte Testament, das Erste weniger liest als das Zweite Testament, gefällt mir auch gut, dieser Ausdruck, dem ist dieser Text total vertraut. Und ich habe jetzt da so die ganze Woche dran rumgekaut und habe gemerkt, wow, irgendwie habe ich noch mal mehr verstanden oder Neues begriffen, wo ich vorher mal dachte, naja, was willst du mit dem Text machen, der ist ja so, so bekannt. Ein echt spannender Text. Und Jesus sagt eigentlich, wenn man es mal grob aufteilt in diesen kurzen drei Versen, so sollte es nicht machen und so sollte es machen. Das ist also, die Gliederung ist jetzt mal ganz einfach, so nicht und so geht's. So nicht. Das ist also Vers 16. Ihr sollt nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, sie verstellen ihr Gesicht, zeigen sich mit ihrem Fasten. Und dann kriegen die Lohn, oder? Gar kein Lohn oder wie? Also es ist ja auch hier ein bisschen die Frage drin, lohnt sich Fasten? Das ist eigentlich eine spannende Frage, lohnt sich Fasten? Und wenn es sich denn lohnt, was ist denn dann der Lohn? Also es ist eigentlich doch, es geht unglaublich tief, das finde ich immer so spannend an dem, was die Bibel so sagt und an dem, was Jesus gesagt hat, weil Jesus hat nicht hochtrabend gesprochen, nicht mit 1000 Fremdworten, ja, dass das irgendwie exklusiv war für die schlauen Menschen. Er hat immer sehr einfache Worte benutzt, er hat sehr einfache Sätze gesagt. Und wenn man dann mal anfängt, darüber nachzudenken und sich da zu vertiefen und nochmal nachzudenken und zu sagen, Herr, hilf mir mal, dann ist es also wirklich erstaunlich. Also mir geht das so, wow, das ist ja da drin. Ach, darum geht das auch. Also so ist mir das jetzt die ganze Woche gegangen, wo ich da immer wieder dran rumgekaut habe und gebetet habe und in einen oder anderen Kommentar geschaut habe. Und er sagt also zunächst mal, so sollt ihr es nicht machen. So sollt ihr es nicht machen. Wie sollen wir es denn nicht machen? Nun, wir sollen das nicht so machen, dass das Heuchelei ist. Okay, also Heuchelei, da hat er einen ziemlichen Kicker drauf gehabt. Heuchelei hat ihm überhaupt nicht gefallen, ja. Und Heuchelei war damals ein großes Problem, aber ich möchte mal sagen, vielleicht heute auch noch. Also es ist immer besser, ehrlich zu sein, offen und ehrlich zu sein, als irgendwie zu sagen, Mensch, furchtbar die Leute damals, das gibt's ja gar nicht. Und diese Pharisäer, das ist ja, Mann, was waren das denn für schräge Leute, ne? Also wenn man wirklich Gewinn haben will vom Wort Gottes, wenn du sagst, ich will nachher nach Hause gehen und ich will von der Predigt was mitnehmen, dann ist es immer hilfreich zu sagen, okay, halt mir heute mal den Spiegel vor, da ist ja vielleicht auch was für mich drin, ja? Wo ich nicht in Grund und Boden verurteilt werde und verdammt werde, aber wo du mir doch mal einen Spiegel vorhältst und mir vielleicht das ein oder andere mal auferklärst, so, wo ich auch mein Herz erkennen kann. Ja, das ist eigentlich immer das Beste. Das ist zwar ein bisschen härter so, als einfach nur zu sitzen, oh, coole Predigt heute, und schlimm sind die anderen. Das ist natürlich sehr lässig, aber dann hat man irgendwie nichts gewonnen davon. Ja? Also es ist immer besser zu sagen, Herr, ist da was drin für mich? Also, Heuchler. Das war damals Praxis, also damals seine Zeitgenossen, ja, besonders die Pharisäer, die er übrigens, glaube ich, sehr gemocht hat, obwohl er sie sehr viel kritisiert hat. Das ist nämlich auch so, weil er sie so gemocht hat, hat er sie eigentlich immer wieder hingewiesen auf was, was nicht gut war, und er wollte ihnen helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Aber die Pharisäer waren ja Menschen, die haben das Wort Gottes ernst genommen, also das Erste Testament, das war ihr Gebot und sie haben danach gelebt. Und ich glaube, das gefällt Jesus mal schon mal ganz tief. Nur, dann gab es immer so Fehlentwicklungen, dann gab es so Abzweigungen und dann gab es so selbsterlöserische Dinge und dann gab es menschenverachtende Dinge und Selbstgefälligkeiten und so. Das waren so die Auswüchse der Herzen, was auch heute noch möglich ist. Und deswegen hat er auch Tachlis mit ihnen geredet. Weil er sie liebte, hat er Klartext mit ihnen geredet. Weil er wollte ihnen aufzeigen, Mensch, so könnt ihr machen, aber das bringt eigentlich nicht viel oder das bringt nicht das, was ihr wollt. Nun, wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen vor Augen führen, was er hier kritisiert, da muss man mal drüber nachdenken, was ist eigentlich Heuchelei? Also Heuchelei ist doch eigentlich, dass man etwas darstellt, was man gar nicht ist. Ja? Also dass sich das nicht deckt. Also ein Heuchler, im Englischen heißt das Hypocrite, und das heißt auch vom Urwort her sowas wie eine Maske tragen. Also das ist eigentlich hier, das ist nicht authentisch, das Gegenteil von authentisch. Ja? Das ist etwas, ich gebe was vor, aber innen ist das eigentlich ganz anders. So, das ist eigentlich so Heuchelei. Und jetzt muss man sich doch fragen, warum sagt er eigentlich, dass das Heuchelei ist? Weil er spricht mit Leuten, die fasten. Das war eine Praxis damals, das war total üblich. Also unter den Pharisäern war das schon eine gängige Praxis, 2 Tage in der Woche Essen zu fasten. Wir finden das auch in einem Gleichnis, wo der Pharisäer sagt, so Gott, ja, auf mich kannst du schon stolz sein, ich mache das schon gut, ich faste 2-mal in der Woche und so, ne, und ich bin ja nicht so schlimm wie dieser da. Ne? Also die Bibelleser erinnern sich an dieses Gleichnis, was Jesus da erzählt. Und da finden wir auch diese Aussage, ich faste 2-mal in der Woche. Und das war also schon zu seiner Zeit Praxis, was viele gemacht haben. Es war Praxis, aber Gott hat es nie geboten übrigens. Also wenn man mal danach forscht, was hat Gott eigentlich gesagt, wie man fasten soll, wo hat Gott eigentlich einen Befehl gegeben zu fasten? Also das ist ganz, ganz hochinteressant, weil nach meinem Bibelstudium komme ich auf ein Gebot, wo es heißt, einen Tag sollst du fasten im Jahr. Im Jahr. Oh, das ist ja cool, das ist ja easy. Also das finden wir, und das ist im Ersten Testament, das ist ein Gebot an das Volk Gottes, an die Israeliten damals. Also das ist auch eigentlich dann für uns gar nicht Gesetz. Aber Jesus hat schon das Fasten gut befunden. Er hat schon dazu ermutigt zu fasten, aber eben nicht auf dieser gesetzlichen Schiene. Und dieses 2 Tage in der Woche, also ich sag mal, ich habe mir das mal so irgendwann innerlich vorgenommen, ja, weil ich irgendwie dachte, das ist ja cool, das ist ja richtig. Und wenn die das damals gemacht haben, ah, dann möchte ich das auch schaffen. Ne? Aber ich muss sagen, man darf ja auch mal entspannt werden durch das Wort Gottes. Also wir finden das so nicht, dass das ein Gebot ist. Also wir finden das nicht so, das ist wirklich das Höchste, wenn du 2 Tage voll Essen fastest in der Woche. Wer allerdings irgendwie das so von Gott hört oder das meint, das tun zu sollen oder das tun möchte, tu es. Also Fasten ist gut, ja. Aber es ist nicht, dass Gott das geboten hat. Es ist nicht ein Befehl, gar nicht. Also zu seiner Zeit war das so, viele haben das gemacht. Und wir sind ja bei der Frage, wieso kritisiert er das eigentlich als Heuchelei? Weil da haben Leute also gefastet zu seiner Zeit. Und so Essenfasten, ja, dieses Vollessenfasten, das führt ja zu einer körperlichen Schwäche, das ist ganz normal. Ne? Also man fühlt sich dann eben nicht so stark. Also ich sag mal, voll 3 Tage fasten, gleichzeitig ins Fitnessstudio gehen, Gewichte stemmen, solltest du nicht tun. Weil natürlich, wenn du Essen fastest, wirst du schwächer. Das ist nun mal so. Dein Körper wird schwächer in dieser Zeit, weil er keine Energie mehr hat. Das ist so. Und von daher ist es doch eigentlich total authentisch, wenn die Leute da zu seiner Zeit Essen gefastet haben und dann konnte man das auch noch sehen, dass die Essen fasten, weil die waren irgendwie so schwächlich, die waren so jämmerlich und denen ging es nicht so gut. Es ist doch eigentlich total authentisch. Wieso ist das denn Heuchelei? Also wäre das nicht eher Heuchelei, wenn die fasten und es geht ihnen innerlich so schwach und so, weil sie Essen fasten und äußerlich so, haha, ich bin ganz cool und ganz stark und so. Das ist, Versteht ihr die Frage? Also ich habe da mal drüber nachgedacht, wieso ist das denn Heuchelei? Im Grunde genommen ist das total authentisch, was die machen, ja? Aber Jesus kritisiert das und Jesus hat natürlich immer recht. Also musste ja irgendwo was dahinter stecken, wieso das Heuchelei ist. Und es ist Heuchelei aus einem Grund. Und das ist ein ganz wichtiger Grund. Und das ist der Grund, warum es, also wir reden ja von diesem geistlichen Fasten. Wenn du jetzt schon 2 Wochen gefastet hast und du hast auch von vielleicht bestimmten Speisen gefastet, dann hast du vielleicht schon 1 Kilo abgenommen. Und vielleicht wolltest du das auch. Und du darfst dich auch freuen. Das ist doch cool. Das ist so gut, oder? Also ich nehme immer gerne ab. Also ich nehme gerne ab. Ich tue mich sehr schwer abzunehmen, aber deswegen freue ich mich ja, wenn das klappt. Ja? So, wenn du jetzt also fastest und nebenbei noch was abgenommen hast, kannst du dich ja freuen. Ja? Also es sei denn, du hast Magersucht oder so, dann pass mal auf, das ist was anderes. Aber Jesus spricht ja hier vom geistlichen Fasten. Ne? Und das ist auch nochmal so wichtig, das, was wir diese 3 Wochen hier tun, ist ein geistliches Fasten. Wenn du nebenbei noch abnimmst, freu dich, ist okay, aber das ist nicht unser Ziel. Was wir hier machen, ist nicht Heilfasten oder irgendwie so diese anderen Arten von Fasten, die ja mittlerweile ziemlich populär sind. Also Fasten ist ja ein Thema, das ist total in unserer Gesellschaft jetzt. Fasten ist gesund und so weiter. Das stimmt auch. Es ist auch für den Körper gesund. Das stimmt. Ja, da werden Giftstoffe wegtransportiert und so weiter. Das ist wirklich gut. Aber das, was wir jetzt im Kern, was wir hier wirklich machen als Gemeinde, ist ein geistliches Fasten. Und ein geistliches Fasten hat ein Hauptziel. Man fastet für Gott. Man fastet, um die Beziehung zu Gott zu stärken, wach zu machen, die geistlichen Antennen zu putzen, seine Stimme wieder besser hören zu können, innerlich am inneren Menschen stark zu werden. Ja? Also der körperliche Mensch wird schwach, der Körper wird schwach durch Essen, Fasten, aber innen drin passieren tolle Prozesse und man fastet. Das Fasten, was die Pharisäer meinten und von dem Jesus spricht, ist ein geistliches Fasten. Ein geistliches Fasten ist, ich faste für Gott und mit Gott und für meine Beziehung mit Gott. Das ist das Ziel. Ich möchte gesegnet werden von Gott. Ich möchte Beziehung mit Gott haben. Ich möchte meine stille Zeit verbessern. Ich möchte ihm begegnen. Ich möchte ihn ehren damit. Ich möchte, dass sein Segen sich ausbreitet. Das ist das Fasten, wovon Jesus spricht. Und es ist auch das Fasten, was die Pharisäer im Sinn hatten, als sie gefastet haben. Von daher, er sagt ja hier, wenn ihr also fastet und dann so jämmerlich ausseht, um euch vor den Leuten zu zeigen, aha, es geht also eine ganz tiefe, tiefe Motivation, warum faste ich? Was ist eigentlich mein Ziel? Um euch vor den Leuten zu zeigen. Ja? Und da finde ich, das ist schon echt auch eine Kunst, so der Selbsterkenntnis, wo man da gerade so selber steht. Was ist meine tiefste Motivation? Was möchte ich erreichen? Und man kann schon sagen, ich sag mal, unter frommen Leuten, wie wir sie sind, wenn mir jemand erzählt, er fastet, das finde ich schon immer so Hut ab. Wow, das ist stark. Ja, das ist cool. Ja. Und jetzt ist ein Stück weit die Frage, was ist die Motivation? Wenn ich faste, damit andere das mitkriegen und mir dann Anerkennung geben, Wertschätzung, Lob, ja, dann ist das übrigens nicht die tiefste Sünde dieser Welt. Nur dann ist da was schief, weil die Definition von Fasten ist, ich mache das für den Vater, für den himmlischen Vater, ich mache es für Gott. Ja, ich mache es für ihn. Also ich mache es ganz stark für mich, weil ich brauche Segen von ihm. Aber ich mache das nicht, damit Menschen kommen und wow, das hast du gut gemacht und wow, bist du geistlich und so. Das war das Problem der Pharisäer. Und das Interessante ist, dass Jesus nicht sagt, ja, wenn du das machst, ja, dann ist das alles Schrott, das kannst du vergessen, das bringt nichts. Also er kritisiert es heftig, aber interessanterweise sagt er nicht, ja, das lohnt sich gar nicht. Ne? Sondern was steht hier? Dann habt ihr euren Lohn schon gehabt. Das heißt, das ist so das Fatale und deswegen ist die Gefahr der Heuchelei so nah, so schnell da, weil wenn man so fastet, und ich sage mal, man ist jetzt unter frommen, guten, geistlichen Leuten, dann kriegt man da Anerkennung von den Menschen und das ist ein Lohn. Ja? Also es ist gar nicht der moralische Zeigefinger von Jesus, der sagt, hör mal, lass das sein und wie schlimm und du guckst, was die Leute dir an Lohn geben oder so. Es ist gar nicht diese Moral, es ist gar nicht, wie schlimm bist du oder so, ne? Weil sowas hält ja auch meist nicht lang, sondern Jesus möchte viel lieber uns in die Wahrheit führen und er möchte uns ganz tief die Wahrheit zeigen und er möchte, dass wir von der Wahrheit her überzeugt sind und dann die Dinge tun und dann tun wir es mit der richtigen Haltung. Dann tun wir es, weil wir sagen, also ich möchte Lohn von Gott. Ich möchte Lohn von Gott. Ich möchte, dass Gott segnet. Deswegen faste ich. Wir kommen gleich noch darauf, was ist denn Lohn von Gott? Ne? Weil das ist auch nochmal so ein spannendes Thema. Ja? Ja, ich möchte also fasten und dann pro Woche so 1000 Euro her, das wäre so ein guter Lohn. So, ne? Also da merken wir schon, das ist auch schief. Aber wir kommen gleich noch darauf, was ist der Lohn von Gott. Aber hier sagt Jesus, wenn ihr fastet und das den Leuten zeigt und das sogar eigentlich irgendwie eure Motivation ist, da braucht man wirklich dann gute Selbsterkenntnis, weil fast jeder wird sagen, nein, 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 ich mache das nicht für die Leute. Nein, 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 nein. Aber geh mal so in das Licht Gottes, so du alleine, und frag dich mal, was treibt mich an? Warum mache ich das eigentlich? Was möchte ich ernten da? Und Jesus sagt, dann hast du schon deinen Lohn. Also in dem Sinne lohnt sich Fasten, aber dann ist es eigentlich kein geistliches Fasten. Das ist eigentlich so, jeder soll sehen, dass ich doch irgendwie der Geistlichste bin hier in unserer Gemeinde. Oder sagen wir mal, nee, es gibt noch ein paar mehr, aber ich glaube, ich bin in den Top 10, weil ich faste ja doch irgendwie so jede Woche. Ne? Also versteht ihr, das sind so ganz, ganz tiefe Dinge in uns. Und Jesus möchte, dass wir davon frei sind. Er möchte, dass wir davon frei sind. Er möchte, dass wir freie Menschen sind. Das war übrigens eines seiner ganz großen Geheimnisse, warum er so gelebt hat, wie er gelebt hat. Jesus war extrem frei von der Meinung anderer Menschen. Er hat alle sehr geliebt und war barmherzig. Aber er hat nicht Dinge getan, damit die Leute ihm Applaus geben. Damit die Leute staunen über ihn, so wow und so. Ne? Er hat es ja sogar manchmal extra gesagt, hör mal, erzählt das jetzt nicht. Also Jesus wurde geehrt, Hosianna, Hosianna. Aber Jesus wusste, das ist auch alles ziemlich brüchig und wackelig. Also Lob von Menschen, ganz schön brüchig und wackelig. Das kann sich innerhalb kürzester Zeit ändern, was genau so bei Jesus geschehen ist. Hosianna, Hosianna, dem König. Nach kürzester Zeit, kreuziget ihn, kreuziget ihn. Also so die Meinung von Menschen, der Applaus von Menschen ist eine sehr brüchige, wackelige Geschichte. Wenn unser Ziel ist, dass möglichst viele Menschen uns mögen, uns Applaus geben, ist das ein gefährlicher Zustand. Ich sage ja nicht, dass es falsch ist, wenn wir uns mal ermutigen und wenn wir mal ein Lob aussprechen. Das ist sogar richtig und gut. Die Frage ist, wonach strebt mein Herz? Die Frage ist, worauf baue ich? Welche Wertschätzung brauche ich? Und ich behaupte mal, da sind wir alle noch so auf der Reise. Ja? Das ist nämlich eine Reise. Da kannst du nämlich nicht sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, ich will nie mehr menschengefällig sein und nie mehr abhängig sein, das, was Menschen mir sagen. Ist ein guter Vorsatz, ist das richtige Ziel, ist aber eine Reise. Das geht nicht auf Knopfdruck, das ist ein Weg. Und um den Weg zu beschreiten, ist eigentlich das total wichtig, was jetzt gleich das Positive ist, was Jesus hier über Fasten sagt. Lohnt es sich zu fasten? Ja, auf jeden Fall, aber überleg dir mal, welchen Lohn du gern hättest. Ja, Applaus von Menschen? Oder möchtest du Lohn von Gott? Und das ist die Sache, wo er sagt, so geht's. Vers 17. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. So, jetzt haben wir hier eine herrliche Luther-Übersetzung. Und wenn wir lesen, salbe dein Haupt, boah, dann ist ja bei uns gleich drin, salbe dein Haupt mit Öl und Heiliger Geist und so. Ne? Das ist so für die Bibelleser ganz naheliegend und irgendwie ist ja auch total geistlich und so. Aber ich möchte mal sagen, im Grunde genommen sagt Jesus das hier nicht. Also der spricht hier gar nicht vom Heiligen Geist, ja. Sondern der spricht eigentlich von der kulturellen Gegebenheit der damaligen Zeit. So, was haben die Leute gemacht? Was haben sie eigentlich, also wenn sie einigermaßen ordentlich erzogen waren, was haben die eigentlich gemacht? Also ist aufgestanden, man hat sich heutzutage gewaschen, geduscht, ja, Zähne geputzt, das machen wir heutzutage, das sind wichtige kulturelle Dinge, die wir uns so angeeignet haben. Und damals hat man sein Haupt gesalbt und sein Gesicht gewaschen. Ja. Also Duschen gab es noch nicht. Ne? Es gab so andere Methoden, wie man dann so nach dem Mief der Nacht sich ein bisschen frisch gemacht hat. Ja. Und das war das. Ja. Also man hat sein Gesicht gewaschen. Und dann hat das Haupt gesalbt. Also Salbe, das war irgendwie, das roch auch ein bisschen gut. Man hat seine Haare frisch gemacht. Das ist eigentlich, was er hier sagt. Ne, weil das ist ja das Gegenteil zu dem, was das falsche Fasten ist. Ja, ich faste und dann wasche ich mich natürlich nicht und ich dufte auch nicht gut und ich ziehe echt die letzte Kleidung an. Und so laufe ich dann rum, um von den Leuten gesehen zu werden. Oh, was ist denn mit dir? Ja, ich faste gerade. Ah, wow. Ja. So, das ist eigentlich von dem, was Jesus hier sagt. Ist, hör mal, mach das mal so, wie du es sonst auch machst. Wenn du fastest, versuch nicht Applaus von Menschen zu kriegen und dich deswegen auch noch so äußerlich darzustellen, oh, es geht mir so schlecht, weil ich faste gerade und so, ne? Nee, also das solltest du eben nicht tun, weil dein Ziel sollte eben nicht sein, Applaus von Menschen zu kriegen und Anerkennung von Menschen zu kriegen. Und das gibt es eben auch so im geistlichen Bereich, ja? Sondern verhalte dich mal normal. Das ist eigentlich, was er hier sagt. Ja, mach dich frisch, so wie sonst auch. Hab ein normales Gesicht, lauf nicht jämmerlich rum, damit du dich nicht zeigst mit deinem Fasten vor den Menschen. Das ist der Knackpunkt von dem, was Jesus hier anspricht. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Tiefes, Menschliches von unserer Motivation her. Ich möchte noch mal kurz sagen, ist Fasten eigentlich jetzt ein Gebot für uns Christen? Ich habe schon einiges dazu gesagt. Es gibt eine ganz interessante andere Aussage von Jesus, die ich hier kurz erwähnen möchte. Die haben wir nicht auf der Folie, Matthäus 9. Da heißt es in Vers 14 und 15, da kamen die Jünger des Johannes, also Johannes der Täufer, der hatte auch Nachfolger, der hatte auch Jünger. Und das war ja so zeitgleich mit Jesus. Und die sagten, warum fasten wir? Und die Pharisäer? So viel und deine Jünger nicht. Also sie fragen Jesus, warum fastet ihr eigentlich gar nicht? Also interessanterweise, als Jesus die 3 Jahre mit seinen Jüngern unterwegs war, haben die nicht gefastet, 3 Jahre lang nicht gefastet. Auch interessant, oder? Warum fastet ihr eigentlich nicht? Und Jesus sagte, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Wow, da hat Jesus aber wieder einen Rätselspruch losgelassen damals. Ne? Das war noch nicht so leicht zu verstehen, für uns ein bisschen leichter zu verstehen. Denn der Bräutigam ist Jesus, das wird dann ja klar durch die Schrift. Und wenn der Bräutigam da ist, ja, dann wollen wir nicht Leid tragen. Also Leid tragen meint in diesem Sinne so, ja, körperlich voll fasten und dann trägt man Leid, also man ist schwach. So. Und er sagt, nee, solange ich da bin, machen wir das nicht, ja? Ist auch nochmal eine ganz tiefe Frage, so, warum haben die das nicht gemacht? Das wäre nochmal ein extra Thema, kannst ja mal forschen in der Schrift. Aber dann sagt er, es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Also ich weiß nicht, was die damals gedacht haben. Was, wie bitte, Bräutigam, wer ist das denn? Und der wird da weggenommen, was ist das denn? Ne? Das war nicht leicht damals. Okay, für uns ist es klar, es ist Jesus. Und wenn er also sagt, wenn ich genommen werde, das heißt, hier geht es um die Auferstehung Jesu, um die Himmelfahrt Jesu, darum geht es hier. Wenn ich in den Himmel fahre, dann werden sie fasten. Also hier haben wir schon Hinweis, dass Jesus davon ausgeht, dass seine Nachfolger fasten werden. Also wenn du dich fragst, ist es nur richtig oder falsch, als Christ im neuen Bund zu fasten, doch, ist richtig. Ist richtig, hier haben wir einen deutlichen Hinweis, Jesus sagt, ja, das werden die dann machen. Wenn ich in den Himmel fahren bin, werden die das machen. Interessanterweise haben wir aber sehr wenig Anleitung, wie oft, wie lange und wie und so. Das ist so typisch neuer Bund, das ist so typisch Leben mit Gott. Ja? Wir kriegen eine Grundrichtung, wir kriegen was über die Motivation unseres Herzens, wir kriegen die wesentlichen Dinge und dann gibt es viel Freiraum, Spielraum für Kreativität. Das ist in vielen Bereichen des Lebens so. Ja? vielen Bereichen des Lebens so. Gott möchte, dass unser Herz okay ist, dass wir uns da richtig entwickeln und dann go und lebe es in Freiheit. Ja? Nicht enges Gesetz, nicht ganz genau und immer nur so und in ein Schema gepresst. Nein, das ist nicht Leben mit Gott. Leben mit Gott ist das richtige Herz, die Liebe zu Gott, die Liebe zu den anderen, die Liebe zu mir. Und dann gestalte das mal. So, gestalte dein Fasten. Ja, das ist eigentlich die Botschaft des Neuen Testamentes. Gestaltet das, wie ihr es gemeinsam macht. Das haben wir jetzt mal gestaltet. Wir sind in diesen 3 Wochen. Oder du machst das persönlich. Gestalte das mal. Und sei vor Gott und überleg mal, zu was bist du motiviert? Wo kannst du vielleicht mal die Latte ein bisschen höher legen? Dich auch mal ein bisschen nach vorne powern und sagen, so, jetzt da gehe ich mal einen Schritt weiter, ne? Aber wir haben hier kaum Vorschriften. Wir haben den Hinweis, die werden das tun. Und nochmal, der Text, den wir gerade anschauen, heißt nicht, falls ihr fastet, sondern der heißt, wenn ihr fastet. Also Jesus ist davon ausgegangen, dass seine Nachfolger fasten. So, und dann, dass wir uns nicht zeigen vor den Menschen. So, jetzt gibt es die nächste religiöse Verkrümmung, die einem manchmal begegnet, so in der frommen Welt. Die ist ja so, da kommt jemand zu Besuch und du bietest ihm ein Stück Kuchen an. Er sagt, nee, ich möchte nicht. Ja, okay, aber ich meine, gut, wenn du nicht willst, du isst aber eigentlich immer Kuchen so. Ja, nee, ich möchte nicht. Also was ich meine mit dieser Verkrümmung ist so, dass man dann sich nicht traut zu sagen, dass man fastet. Das begegnet einem auch ab und zu, weil Jesus hat ja gesagt, mach das nicht vor den Menschen. Mach das nur, dass das der Vater im Verborgenen sieht. Und da möchte ich mal zu sagen, also dann würden wir das ja auch gerade alle falsch machen. Wir machen ja ein gemeinsames 3-wöchiges Fasten. Ja? Und es gibt einfach so einen feinen Unterschied und der heißt, gesehen zu werden beim Fasten ist nicht dasselbe wie Fasten, um gesehen zu werden. Okay, kriegt ihr das? Das ist der feine Unterschied. Ja? Also gesehen zu werden beim Fasten, das ist nicht schlimm. Also wir dürfen gerne sagen und du darfst ruhig sagen, ich faste gerade. Ja, das ist, muss man sich nicht so komisch verbiegen und kann nicht mehr sagen, was los ist und du isst kein Kuchen, was ist los und so. Man kann das so sagen, ich faste gerade mal so ziemlich lässig und so und dann muss das jetzt kein großes Thema sein. Das darf man ruhig sagen. Ja. Ich meine, Daniel und die Leute haben gefastet, Esther und die Leute haben gefastet und die wussten, dass die gefastet haben und die haben für Gott gefastet, die haben geistlich gefastet, die haben in dem Sinne richtig gefastet. Die haben nicht gefastet, um Applaus von Menschen zu kriegen, aber es war nun auch kein Geheimnis, was man irgendwie nicht aussprechen darf. In Apostelgeschichte 13 lesen wir von einem gemeinsamen Fasten, da wussten die Leute auch, dass sie gefastet haben und zwar trotzdem ein gutes und richtiges Fasten. Nun, was ist Fasten also im Kern, das geistliche Fasten, von dem Jesus hier spricht? Er spricht von dem Vater. Okay, das ist das Zentrum, das ist der Kern von geistlichem Fasten. Der Vater, der im Verborgenen ist und der in das Verborgene schaut, der himmlische Vater, unser Vater im Himmel, der Vater Jesu Christi, unser Gott, den wir lieben, den wir ehren, mit dem wir leben, der uns erfüllt, der uns trägt, der uns liebt, der uns unser Alles ist. Das ist der Kern von geistlichem Fasten. Es ist quasi ein Beziehungsakt bezüglich des himmlischen Vaters. Das ist geistliches Fasten. Und das unterstreicht Jesus hier ganz, ganz dick. Er sagt, fastet, damit der Vater es sieht. Aha. Also ich mache das auch nicht alleine in dem Sinne. Ich erlöse mich nicht selbst. Ich bewundere mich nicht selbst. Okay, vielleicht ein bisschen. Darf man auch mal stolz auf sich sein? Darf man das? Stolz haben wir ja gleich wieder ein Riesenproblem als Christen. Stolz ist Sünde. Oh, ja. Na, aber ich meine, man darf sich auch mal gut fühlen, wenn man Gutes tut, oder? Es ist immer gleich so abgewirtschaftet. So, nein, ich bin nicht gut, ich habe das nicht gut gemacht. Die anderen machen es alle besser. Wir machen uns zum Wurm, der überhaupt nichts kann und so. Ich glaube, es ist nicht richtig. Also es gibt einen Stolz, der ist natürlich Sünde und der ist ganz schlimm. Der hat aber ganz viel mit Unabhängigkeit von Gott zu tun. Diese Sünde hat ganz viel damit zu tun, mit Überheblichkeit, mit Arroganz und so. Aber wenn wir doch mal über den Vater nachdenken, den Vater im Himmel, das ist ja kein Zufall, dass Gott diesen Vergleich nimmt. Und natürlich brauchen manche Heilung von den schlechten Erfahrungen ihres himmlischen Vaters. Aber wenn das mal geheilt ist und wenn man sich das mal richtig gut vorstellt, ist das so fantastisch. Und ich weiß nicht, wir haben einige Väter hier im Raum, ja. Und ich bin ein Vater und als unser erstes Kind die ersten Schritte gemacht hat, ja, Dann habe ich ihn bestaunt und dann habe ich ihm applaudiert. Dann habe ich gesagt, das hast du gut gemacht. Und dann hat der kleine Kerl so gestrahlt und ja, das habe ich gut gemacht. Ja. Und ich würde mal sagen, da gibt es so einen Bereich, der ist total gesund, der ist auch wichtig. Da dürfen wir uns nicht so religiös immer abwirtschaften und so immer sagen, nee, das habe ich nicht gut gemacht und andere können das besser oder nee, das war nur Jesus in mir. Ja. Also es ist schon biblisch-theologisch eine korrekte Aussage, aber bitte ihr Lieben, wir haben einen Vater im Himmel. Ja. Und wenn wir zu seiner Ehre leben, dann dürfen wir auch mal von ihm hören, hast du gut gemacht. Also ich glaube, das gibt es. Ja, das hast du gut gemacht. Dass Gott sagt, Mensch, ich finde das klasse, wie du gewachsen bist, wie du dich entwickelt hast. Das ist nicht sofort Stolz. Ne? Sondern es ist eigentlich etwas, wie wir gemacht sind und was wir auch irgendwie von Gott brauchen. Ja? Und es sollte eben der Vater sein. Es ist viel besser, weil gerade das gibt uns ja überhaupt die Kraft, dass wir nicht den Applaus von Menschen brauchen. Weil ihr Lieben, wir brauchen Anerkennung. Wir brauchen Wertschätzung. Jeder Mensch braucht das. Jesus hat Wertschätzung gebraucht, als er im Fleisch und Blut war. Woher hat er die bekommen? Vom Vater. Und das hat ihn so stark gemacht, nicht menschengefällig zu sein und nicht menschenfürchtig zu sein. Und das ist ein großer Segen von Fasten, von geistlichem Fasten. Das ist schon ein toller Lohn, wenn wir darin wachsen und wenn wir sagen, Vater, ich hatte so einen Eindruck, ich soll das machen. Vater, ich mache das jetzt. Papa, du siehst, das war jetzt schon hart, dieser Kampf. Ja? Aber okay. Und dann auch mal empfangen von Gott die Vaterliebe Gottes. Die Vaterliebe Gottes. Die ist dazu da, dass wir sie empfangen. Dazu ist die da. Das soll kein theoretisches Konstrukt hier sein und das soll auch nicht sein, wo wir denken so, oh, das kann gar nicht sein, ne? Weil, nee, nachher werde ich noch stolz. Ne? Nein. Wir brauchen die Liebe des Vaters. Wir brauchen die Liebe des Vaters. Wir sollen davon gesättigt sein. Das macht uns stark, das macht uns frei, das gibt uns Kraft. Wir sind nicht dazu geschaffen, wir können uns nicht selber lieben, in dem Sinne, dass wir Gott nicht brauchen. Das ist nämlich ein Riesenproblem, was wir haben. Menschen, die nicht die Vaterliebe Gottes haben, die müssen entweder ziemlich selbstbewusste Narzissten sein, die sich ständig selbst auf die Schulter schlagen, oder die brauchen das eben von anderen Menschen. Wir brauchen das von Gott und wir kriegen das von Gott und wir dürfen das auch mal hören von Gott. Ja, also ein Beziehungsakt mit dem Vater. Es ist etwas von Herz zu Herz. Und hier sind wir nochmal wieder bei der Frage mit dem Lohn. Es ist gut, wenn wir das schaffen, dass Fasten nicht so mechanisch ist. Ja? So Mechanik hat so seinen Platz in der Welt der Technik, sollte aber nicht in unserem Herzen sich abspielen, dass wir Dinge so mechanisch tun. Mechanisch ist so kalt, das ist so korrekt, das ist so todrichtig, aber das ist nicht getränkt von der Beziehung mit dem Vater. Und dann läuft das mechanisch und dann sagen wir uns auch, okay, ich strenge mich jetzt an und ich mache das jetzt richtig und jetzt will ich auch meinen Lohn. Und dann verrutscht das total, dann ist das nicht mehr Vater und Kind, dann ist das Gebetsautomat und Roboter. Ja? Dann sagen wir so, ich bete jetzt und dann will ich das auch kriegen. Und jetzt faste ich und dann will ich das auch kriegen. Ich habe jetzt die Münze eingeworfen in den Gebetsautomat. Und dann soll das auch ganz genau so da unten rauskommen aus dem Automat und dann empfange ich das. Es ist knapp nah an der Wahrheit ja dran, weil Jesus spricht von Lohn, sogar beim Fasten. Aber er möchte nicht, dass es auf dieser Ebene ist. Und wie viel Enttäuschung hat es da schon gegeben, auch gerade beim Beten. Ja? Aber wir haben doch dafür gebetet. Ich habe dafür gebetet. Aber dann ist die Dose Cola da nicht unten rausgekommen, für die ich gebetet habe. Ja nun, ich weiß gar nicht, ob das so viel besser wäre, wenn das so funktionieren würde, weil im Grunde genommen möchte ich nicht ein Roboter sein, der mit einem Gebetsautomaten Beziehung hat. Das ist doch viel zu kalt und viel zu mechanisch. Das ist doch irgendwie nur richtig und korrekt, aber das ist doch nicht Leben. Das Leben mit Gott, mit dem Vater, ist ein Abenteuer. Das ist eine Reise. Unser Gott ist kein Automat. Wir können nicht sagen, so jetzt habe ich das alles richtig gemacht, jetzt muss das auch dabei rauskommen. Nein, nein, nein. Das ist ein Wesen, ein lebendiges Wesen. Gott ist ein lebendiges Wesen. Gott ist ein unglaubliches Wesen, wovon wir so ein bisschen erkannt haben. Gott ist, wir können ihn nicht zähmen, obwohl wir das immer wieder versuchen. Weil wir wollen gerne wissen, so, wenn ich das jetzt so richtig mache, dann wird auch das dabei rauskommen. Und wenn das alles immer so laufen würde, dann hätten wir einen gezähmten Gott. Und ich würde mal sagen, nee, den will ich nicht. Ich will kein kaltes System oder korrektes System, in dem ich lebe. Ich will ein Abenteuer leben mit Gott. Und Gott ist nicht zähmbar. Und Gott beantwortet Gebet. Ja. Und manchmal beantwortet er Gebet ganz schnell. Ja. Und manchmal beantwortet er Gebet viel zu lange für mich. Aber es ist eben Gott. Und den kann ich auch nicht verklagen dafür. Ja, kann ich sagen, hör mal, so und so hier. Laut Satzung musst du doch und so. Nein, 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 nein. Gott ist gewaltig. Gott ist riesig. Gott ist groß. Und er ist so viel größer als wir. Und er hat Pläne. Und seine Pläne erfüllen sich. Und wir sind da irgendwie mittendrin. Und wir müssen uns immer und immer wieder mal eingestehen. Aber ich bin so ein kleiner Piefke. Ich bin sowas von klein. Ich habe sowas von wenig Ahnung, ja. Und ich kann irgendwie nicht bei Gott mal einsteigen in sein Gehirn und mal eben sehen, ah, so genau wird es ablaufen und so geht das und die Knöpfe muss ich drücken. Nein, das ist eine Herzenssache. Gott hat ein Riesenherz. Er ist barmherzig und er ist geduldig und er ist wild. Und wir dürfen in Vertrauen zu ihm leben und im Vertrauen zu ihm, im Glauben die Dinge tun, aus Liebe zu ihm und wir dürfen Gutes erwarten. Aber wir haben es nie in der Hand. Wir können das nicht kontrollieren. Sondern wir sind aufgefordert zu vertrauen. Ihm zu vertrauen. Das ist ein Ausdruck der Liebe zu Gott. Ein ganz starker, okay, ich vertraue dir. Ich werde es weitermachen. Danke, dass du nicht ein Gebetsautomat bist, sondern ein lebendiges Wesen, was es gut mit mir meint. Das weiß ich manchmal ganz genau und manchmal fühlt es sich überhaupt nicht so an. Aber gerade dann werde ich weiter vertrauen. Die Krisen unseres Lebens haben unter anderem den Zweck, dass unser Vertrauen zu Gott wächst. Das sind die Krisen des Lebens. Und als Kind, als kleines Kind, als unreifes Kind oder auch wenn wir schon ein bisschen länger mit Gott unterwegs sind, gibt es immer wieder Zeiten, wo wir sagen, Gott, ich verstehe das nicht und was soll das und ich habe Schmerzen und warum und nein, ich will das nicht. Ja, bete das mal raus. Die meisten Psalmen sind Klagepsalmen, mehr als die Halleluja-Psalmen. Bete das mal raus. Aber versuch, im Vertrauen zu Gott zu bleiben. Du kannst ihn auch bitten, füll mich mit Glauben, mit Vertrauen. Ich brauche dich. Das ist eigentlich das Leben mit Gott. Gott hat uns herausgeführt aus einem Leben der Gebundenheit durch Christus und seitdem sind wir auf der Reise und diese Reise ist toll. Und da gibt es Milch und Honig, ja, oder Cola und McChicken, ich weiß nicht, was du gerne isst. Was so für dich traumhaft ist, ja. Da gibt es so tolle Zeiten, ja. Und da gibt es die Oase und dann gibt es frisches Wasser und das ist so super, ne. Und dann gehen wir jetzt mal eine Zeit durch die Wüste. Okay, will ich nicht, ja, egal. Ich bin der Vater, du bist das Kind. Wir gehen jetzt durch die Wüste. Okay. Das ist das Leben mit Gott. Und dann denkst du, wow, jetzt habe ich das gelernt, jetzt gut, die Wüste ist vorbei, super, ich bin im verheißenen Land, astrein, hat Gott mir versprochen, da sind ja Feinde. Oh ja, das sind Feinde. Hat Gott noch übrig gelassen. Ja, ah, hilf uns Herr. Genau, das lernen wir, dass wir ihn brauchen. Das lernen wir immer wieder, dass wir ihn brauchen, dass er groß und mächtig ist und dass er Wege geht, die können wir auch nicht vorausschauen. Also ich liebe das eigentlich so geplant und strukturiert und ich weiß, was kommt. Ich habe alles im Griff, das liebe ich. Aber mit Gott ist es nicht immer so. Mm-mm. Auf einmal stehst du bei Jericho. Oh, schöne Stadt. Oh, Feinde. Ja gut, mach mal 7 Tage Lobpreis und wander da rundherum. Wie bitte? Das sind Feinde, die haben Waffen. Ja, mach mal. Okay. Wow, das ist das Leben mit Gott. Was eigentlich Jesus hier verheißt, in dem, wie wir es machen sollen, das ist eigentlich, ich möchte mal sagen, mit die größte Verheißung, die es gibt für mich. Ich weiß nicht, wo du da stehst. Das ist unglaublich und ich möchte mal direkt sagen, das ist auch ein Stück weit das, wo wir sagen, was ist eigentlich der Lohn? Was ist eigentlich der Lohn? Was ist der Lohn vom Fasten? Ja, man kann fasten für Anliegen, man kann Wunder erleben, Durchbrüche, siehe Esther, siehe Daniel. Ja, ist gut, ist okay. Aber es gibt einen Lohn, ich weiß nicht, wie sehr du das jetzt kriegen kannst, aber es gibt einen Lohn, der ist über alles. Nochmal Vers 18, gucken wir den nochmal richtig an. Dein Vater, der auch im Verborgenen, ich nehme jetzt mal die neue Genfer Übersetzung, nur dein Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Ich weiß nicht, was du dir so wünschst, aber was ich mir immer wieder wünsche, ist, Gott zu erleben, seine Gegenwart. Wenn ich stille Zeit mache, dass das eben nicht so Roboter und Automat ist, sondern dass das Herz zu Herz ist. Das ist eigentlich immer mein größter Wunsch. Und was ist das für eine Verheißung? Der Vater, der im Verborgenen gegenwärtig ist. Wow. Ich meine, was waren die schönsten Momente in deinem Leben? Jetzt sag Hochzeit und das ist gut, ja. Brauchst du jetzt nicht kleinreden. Ja. Geburt des ersten Kindes, Geburt des zweiten Kindes. Highlights, behalt das. Es ist ganz gut, macht es jetzt nicht wieder religiös komisch. Ja? Aber sind nicht auch die größten Momente im Leben die, wo wir so richtig die Gegenwart Gottes erlebt haben? Ja? Ist das nicht eigentlich Highlight des Lebens? Ist das nicht das Größte? Ist das nicht das, was uns verwandelt? Ist das nicht das, was uns ernährt, was uns satt macht, was uns gesund macht? Wow, ich bin wichtig. Wie kannst du das behaupten? Ist ja schon wieder arrogant. Nee, also Gott ist mir begegnet. Ich meine, der Allmächtige ist mir begegnet. Gibt's einen größeren Erweis dessen, dass ich irgendwie eine Bedeutung habe? Ja, wow. Der Himmel und Erde gemacht hat, ist mir begegnet. Hey, boah. Ja, woher weißt du das denn? Ja, ich habe das echt erlebt. Ja, wie kannst du das? Ja. Es ist eine esoterische Einbildung. Nee, es deckt sich aber mit dem, was die Bibel sagt. Ja, daran kannst du es unterscheiden. Ne? Es gibt ja auch mal so komische Visionen und esoterische Erfahrungen. Ne? Von dem rede ich hier nicht. Ja, das ist entweder Einbildung oder was Finsteres. Das wollen wir nicht haben. Aber es gibt echte Begegnung mit Gott. Es gibt echt seine Gegenwart. Ja? Und das zu erleben, das verändert doch alles, oder? Ich meine, deswegen bin ich Pastor geworden. Weil ich das erlebt habe, weil Gott mir begegnet ist. Das stellt die Weichen des Lebens. Gott, der im Verborgenen gegenwärtig ist, der wird ins Verborgene sehen, der guckt da rein. Und die Verborgenheit ist, dass du eben nicht fastest, um Applaus von Menschen zu kriegen, sondern du sagst, ich mache das für dich und ich mache das für die Beziehung mit dir. Und ja, ich wünsche mir da auch noch eine Freisetzung von Segen, ja, für andere auch noch, für die Gemeinde, für das Umfeld. Ja, ganz okay. Aber das ist Lohn. Das ist Lohn, ja. Wenn wir uns also fragen, was ist der Lohn von Fasten, dann dürfen wir schon Durchbrüche erwarten und diese Dinge, ja. Aber damit die Sache nicht schief wird und nicht doch irgendwie auf diese ich mach was und du musst mir bezahlen Schiene kommt, sollte man ein bisschen aufpassen. Also du kannst fasten für ein neues Auto, wenn das so der Wille Gottes ist, kannst du das machen und es kann auch sein, dass es funktioniert. Aber der eigentliche Lohn des Fastens ist die Gegenwart Gottes. Das ist der eigentliche Lohn. Das ist der eigentliche Lohn. Der Abraham, der ja immer wieder als sehr großes Vorbild dargestellt wird, für uns Gläubige auch im Neuen Bund, Hebräer 11 und so, zudem hat Gott mal gesagt, einer tiefen Begegnung, die er hatte, ich bin, sagt Gott zu Abraham, ich bin dein Schild, also ich bin dein Schutz, weil er hatte Angst vor Feinden, ich bin dein Schild und dein großer Lohn. Ah, Gott ist der Lohn. Gott ist der Lohn. Gott ist mein Lohn. Gott belohnt mich. Wer glaubt, dass es Gott gibt, wirklich gibt und ihn sucht, dem wird Gott belohnen. Das ist ein Lohn. Begegnung mit Gott. Erfüllung von ihm. Das ist der größte Lohn, den es gibt. Also, Ja, du wünschst dir ein neues Smartphone, darfst du dir wünschen. Darfst du für sparen, darfst du für beten, darfst du empfangen, darfst dich drüber freuen. Aber ich weiß nicht, wann du das nächste Smartphone gerne möchtest, weil in ein paar Jahren ja, ist der Speicher schon wieder zu klein und hat diese Funktion und jene nicht. Ja, wir haben einen guten Vater und der liebt es auch, uns Geschenke zu machen. Ja, das gehört ja auch dazu. Aber der größte Lohn ist die Beziehung mit ihm. Das ist eigentlich der Lohn, wenn wir das anstreben, wenn wir sagen, das, Gott, du hast gesagt, suchet mich. Ja? Also Gott sagt zu uns Menschen, suchet mich. Dann können wir beten, du hast gesagt, suchet mich, ich mache das jetzt, jetzt lass dich bitte auch finden. Das dürfen wir beten. Das ist übrigens ein ziemlich übertragener Vers, also ich habe es gerade übertragen, das steht im Psalm genauso. Ich glaube, David war es. Du hast gesagt, suchet mich, ich suche dich, Herr. Ja. Und nochmal ganz wichtig, die Gegenwart Gottes heißt nicht, dass ich immer voll von Glücksgefühlen bin. Also den Fehler habe ich auch schon gehabt in meiner Erfahrung, weil es so glücklich macht, so Gott echt zu begegnen. Das macht wirklich glücklich. Und dann kannst du so auf so eine Schiene kommen, yo, das ist so meine neue Droge, das will ich jetzt immer. Da muss ich mal direkt sagen, nee, also du kannst, das ist nicht die Garantie, dass du da immer coole Gefühle hast, dass sich das immer ganz toll anfühlt. Wenn du Gott suchst, er wird sich finden lassen, aber manchmal dauert es irgendwie, manchmal ist er auch trotzdem irgendwie verborgen für uns. Ja? Also es ist einfach kein Roboter, es ist kein Automat. Es ist einfach ein Leben, ein Streben, ihm ähnlicher zu werden und es ist gut, das zu tun und dann gibt es diese Glücksmomente und manchmal gibt es die nicht. Gegenwart Gottes ist sowieso sehr unterschiedlich. Manchmal ist es einfach nur Frieden, wo ich mitten im Sturm bin, wo ich mitten in der Auseinandersetzung bin, wo ich mitten in der Krankheit bin, wo ich mitten in dem Beziehungsstress bin, wo ich mitten in der Scheidung bin, wo ich mitten in Schulden bin, wo gerade irgendwas den Baum meines Lebens mal eben weggefegt hat. Ja. Das ist ja eine Predigt für uns. Ja. Wie gut ist der Baum? Ja. Ist er gepflanzt an den Wasserbächen? Ja, oder wo ist unser Leben, wie ist es gegründet? Und wenn da eine Krise kommt, dann wird offenbar, wie es ist, wie stark ist der Baum. Und wenn er dann umfällt übrigens, dann heißt es nicht, dass Gott sagt, hä, habe ich ja gewusst, so schlecht bist du. Wisch das mal weg, so ist Gott nicht, er ist ein liebender Vater. Und wenn eine Krise kommt und da irgendwie durchs Leben was fegt und wir denken, wow, wie schlimm, ja, dann ist es die Zeit, Gott zu suchen. Es ist zu sagen, okay, Herr, jetzt haben wir mal eine Analyse. Ja, wie gut ich gepflanzt bin an den Wasserbächen, also irgendwie noch nicht so gut, weil es hat mich ganz schön umgehauen. Hilf mir. Ja. Gut, ich möchte euch noch zwei Apps empfehlen, also sowas mache ich ja sehr selten, aber wenn du sagst, wie kann ich vielleicht meine Zeit mit Gott, dieses alleine sein mit Gott, wir fasten ja 3 Wochen, aber das gilt ja, dasselbe Prinzip hat Jesus übers Beten auch gesagt, ne? Genau dieselben Sätze, der Vater, der ins Verborgene sieht, das hat er auch übers Beten gesagt. Von daher, ich habe hier 2 so Krücken, ja, so Rollatoren für meine stille Zeit und die haben mir sehr geholfen, ja, und die benutze ich ab und an und manchmal brauche ich auch keinen Rollator mehr oder Stützräder, ja, kann man auch sagen, Stützräder, aber manchmal benutze ich die auch immer noch, ja, und das hat mich echt gesegnet. Das sind Apps, soweit ich weiß, gibt es die für die beiden großen Welten, Android und iPhone, ja, gibt es die in beiden Welten, könnt ihr dann im App Store oder wie heißt das bei Android, weiß ich nicht, runterladen. Und die eine heißt XRCS, Workout für die Seele. XRCS meint Exercise, das heißt, meint Üben, geistliche Übung. Und wenn ihr die runterladet und die benutzt, da ist ganz viel drin, aber da gibt es eins, das nennt sich Exerzitienweg. Das ist nicht so wichtig, aber da könnt ihr das benutzen, indem ihr das lest oder euch vorlesen lasst, so eine Hilfe für die stille Zeit. Das sind keine Bibelverse, die musst du dir selber noch durch deine Bibellese aneignen, aber da werden dir ein paar Fragen gestellt und viel stille Zeit dazwischen. Du kannst sagen, ich mache es 5 Minuten oder 12 Minuten oder 20 Minuten, du machst es 3-mal am Tag oder 1-mal am Tag. Es gibt viel Variabilität hier, aber das segnet mich immer wieder mal. Es hilft mir besonders, nicht so abgelenkt zu sein in der stillen Zeit, weil man durch die Fragen da so ein bisschen angeleitet wird. Ja? Und die andere App, die heißt One Minute Pause, die ist auch nur auf Englisch, die ist von John Eldridge, falls den jemand kennt, der hat die gemacht, der hat ja interessante Bücher geschrieben, One Minute Pause, und das ist ganz ähnlich, Das ist ganz ähnlich. Da ist auch eine nette Musik irgendwie dabei. Bei der XZS gefällt mir die Musik nicht, die dabei ist. Kann man aber abschalten, die Musik, so Instrumentalmusik. Müsst ihr nicht machen, ist kein Gebot, steht nicht in der Bibel, aber vielleicht wollt ihr es mal ausprobieren. Also mir hilft das, allein vor dem Vater zu sein, in der Stille zu sein, ja. Und vor allen Dingen hilft es, fokussiert zu bleiben auf Gott. Weil ich weiß nicht, wie du gestrickt bist, ich habe 1000 Gedanken. Wenn ich schweigen will und ruhig vor Gott bin, habe ich 1000 andere Gedanken. Und da ist das so eine Unterstützung. Ja. Es ist ein bisschen so das, wie Jesus sagt, geht ins Kämmerlein. Warum sollten die ins Kämmerlein gehen? Weil das da so schön ist. Nee, das war die olle Besenkammer. Aber das Kämmerlein, da hattest du die größtmögliche Stille und am wenigsten Ablenkung. Deswegen Kämmerlein. So, das ist vielleicht so ein bisschen modernes Kämmerlein hier. Diese Apps können einen da unterstützen. So, bevor ich gleich bete, sprich doch mal kurz mit deinem Nachbarn, wie es dir geht. Wenn du sagst, ich faste ja gar nicht, dann musst du dich nicht schämen, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber vielleicht könnt ihr ja mal fragen, wie geht es dir gerade mit dem Fasten und dass wir uns ermutigen. Also nicht, wir machen es nicht für Menschen, ne? Aber wir müssen uns da auch nicht komisch verbiegen. Ja, 2 Minuten mit deinem Sitznachbarn. Redet doch mal kurz darüber, wie geht es euch gerade mit dem Fasten.